Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Wir gucken uns zu Beginn noch einen kleinen Clip an und dann machen wir weiter.
Hallo liebe FCG Oldenburg, mein Name ist Aki und zusammen mit meiner Frau Allison sind wir als die Elks seit über 9 Jahren in Swaziland unterwegs. Wir leiten hier die Royal Ranger Arbeit vor Ort und ich möchte euch ganz kurz zeigen, was wir heute machen. Wir haben heute hier ein paar Ranger, die unterwegs sind mit uns, die verschiedene Aktivitäten bauen. Und auch schon im letzten Jahr habt ihr auf dem Herzgemacht-Bazar so viel Geld zusammenbekommen für unsere Arbeit hier in Swaziland. Und auch dieses Jahr geht ein Großteil dieses Betrages für die Arbeit hier vor Ort in Bulembo, aber auch für die Erweiterung der Royal Ranger Arbeit in Swaziland. Wir möchten euch ganz, ganz doll dafür bedanken, für die ganze Arbeit, die da hineingeht und für die Unterstützung, die nicht nur in diesem Jahr, sondern über die letzten 9 Jahre uns freisetzt, um diese Arbeit hier zu machen. Ganz, ganz lieben Dank. Ihr seid spitze.
Ja, ich darf euch auf jeden Fall noch mal ganz persönlich von Aki grüßen. Aki ist unser Missionar und zusammen mit seiner Frau macht er eine unglaublich tolle Arbeit in Bulembo, Swaziland. Sie sind dafür zuständig, in ganz Swaziland die Rangerarbeit auszubauen. Und wer schon mal bei den Rangern war, weiß, was das für eine unglaublich gute Arbeit ist, Menschen zu Jesus zu führen. Und am 20. November findet wieder der Herzgemacht-Bazar statt. Diesmal in den evangelischen Gästehäusern in Sandkrug. Also notiert euch schon mal den 20. November und notiert euch schon mal, dass das Portemonnaie in der Zeit ein bisschen voller sein muss, weil da werden ganz viele Leute tolle Sachen mit viel Herz machen. Und all die Spenden, die eingenommen werden, gehen in Projekte, wofür wir stehen, wo wir mit dem Herzen dabei sind. Jan hat letzte Woche über IJM gesprochen und ich darf euch heute Aki ans Herz legen. Und deswegen merkt euch das, das wird eine richtig gute Sache. Oh, ich muss jetzt, hier sind heute tolle Leute. Ich freue mich, manche Gesichter zu sehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Schön, dass ihr da seid und auch Rudes am Start. Oh, das ist schön. Ich möchte noch mal beten und dann starten wir die Predigt. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir uns in diesem Lobpreis vor Augen malen durften, wie groß und herrlich du bist. Und ich danke dir auch, dass, weil du uns liebst, du uns auch was zu sagen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du mich an diesem Morgen gebrauchst, um dein Wort rüberzubringen. Und ich bitte dich einfach für uns auch, für offene Ohren, für ein offenes Herz, Jesus, dass du direkt zu uns sprechen kannst. Amen. Right, ich darf mal direkt die erste Folie haben. Oh, nicht zu viel verraten hier. Wir starten eine neue Predigtreihe. Und was an einer neuen Predigtreihe immer schön ist, zumindest für den Prediger, ich kann heute erzählen, was ich will. Und Jan muss das dann nächste Woche ausbaden. Die neue Predigtreihe heißt 4 Gründe, warum wir Gottesdienste feiern. Und vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, dass wenn du ab und an mal unsere Gottesdienste besucht hast, dass unser Gottesdienst so ein gewisses Prozedere durchläuft. Wir machen Lobpreis, wir hören Gottes Wort und dessen Auslegung, wir danken Gott, wir bitten ihn und wir stellen uns immer am Ende unter seinen Segen. Und ich kann dir versprechen, auch wenn wir mal hier nicht mehr sind und wenn wir von oben dazuschauen werden, die Leute, die das weitermachen werden, die werden das genau so weitermachen. Diese Gemeinde hier wird niemals aufhören, Gott zu loben. Sie wird niemals aufhören, auf Gottes Wort ausgerichtet zu sein und darauf zu hoffen und zu vertrauen, dass er uns segnen wird. Und warum? Weil wir das schon immer so gemacht haben. Ist doch klar. Wir haben das schon immer so gemacht. Das sind nämlich die Worte für eine sterbende Gemeinde. Bei uns ist es natürlich nicht so, denn es gibt gute Gründe, warum wir das machen. Vielleicht gehörst du nicht zu den Eingesessenen wie ich und du hast dich schon mal gefragt im Gottesdienst, warum stehen die hier eigentlich immer auf beim Lobpreis? Was hat das für einen Sinn? Oder warum redet der Mann da immer so lange? Das kann er doch auch kürzer machen, oder? Nein, geht nicht, natürlich. Oder wie kann man sich denn überhaupt unter Gottes Segen stellen? Wenn du dich dir diese Fragen stellst, dann ist das gut. Dann ist es so wichtig zu fragen, um das Warum zu klären, warum wir das machen. Nur dann haben wir die Chance, Dinge richtig zu verstehen und einen guten Grund für diese Dinge zu finden. Denn eins ist sicher, wir brauchen gute Gründe, um etwas zu tun. Jeder, der Kinder hat, Der wird mir auf jeden Fall zustimmen. Bei Kindern brauchst du viele, viele Gründe, warum sie etwas tun sollen. Denn es gibt so viele Gründe, es nicht zu tun. Wenn ich meinen Kindern sage, hey, Zeit zum Aufräumen, warum? Ja, weil es sonst schmutzig ist. Und wenn wir mit Sachen spielen, dann räumen wir die doch auf. Dann sagt mein Sohn, nö. Dann sage ich ihm, ja, guck mal, dann ist das ganz unordentlich und wir finden nachher alles nicht mehr wieder, es ist noch ein Chaos. Oh, ich bin so müde und das ist alles so viel. Und dann habe ich immer den besten Grund für ihn. Du weißt, Schatz, sonst gibt es kein Paw Patrol. Ja? Das ist die Hundesendung, also Avengers für mit Hunden sozusagen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, Freunde, wir sind nicht anders als Kinder. Wir brauchen auch gute Gründe, um etwas zu tun. Nur wir haben mit der Zeit einfach verlernt zu fragen oder wir finden einfach keine Zeit mehr dafür. Und deshalb ist es nicht selten so, dass Dinge, die eigentlich total besonders sind, in unserem Leben verblassen. Dass sie normal werden, dass diese Wirkungskraft, die sie eigentlich in unserem Leben haben möchten, verlieren. Ich durfte letzte Woche mal wieder eine Trauung machen und ich habe mich bei dieser Trauung selbst in Bezug auf meine Ehe ertappt. Als ich diesen jungen Mann dort stehen sah, wie er seine Braut angeguckt hat, sein Versprechen zu ihr, sein Ja zu dem gemeinsamen Leben, das hat ganz schön gesessen. Und dann habe ich die Predigt gehalten und sie hat mich total erwischt. Also selbst der Prediger kann mal von seiner eigenen Predigt erwischt werden. Habe ich auch noch nicht so oft erlebt, aber ich habe eine tolle Ehe, ne? Nur damit das klar ist. So. Aber manchmal, besonders an diesem Tag, habe ich mich dabei erwischt, dass meine Frau und ich verheiratet sind, ja, weil wir halt verheiratet sind. So, ne? Da habe ich mich erwischt und als ich diese Predigt gehalten habe, habe ich gemerkt, wie ich zu mir selber predige und gesagt habe, hey, ich möchte nicht einfach verheiratet sein, ich möchte nicht einfach nur eine gute Ehe führen, sondern ich möchte auf das ausgerichtet sein, was Gott für meine Ehe verheißen hat. Und so ist es auch bei all diesen Elementen des Gottesdienstes. Sie sind zu gut für dich, als dass du sie einfach nur mitmachst. Sie sind zu gut für dich, als dass du unwissend bist und diese Wirkungskraft in deinem Leben nicht hast. Deswegen ist unser Wunsch mit dieser Predigtreihe, dass du, also wir, gemeinsam in Zukunft wieder mit einem ganz neuen Bewusstsein Gottesdienste feiern. Und ich darf heute starten mit der gemeinsamen Anbetung. Was ist eigentlich der Aufruf zur Anbetung? Weißt du das? Was ist eigentlich ein Bekenntnis? Wir machen das jeden Sonntag, doch verstehen wir, was wir dort machen. Also mir sind immer mal wieder so Aussagen begegnet wie, also der Lobpreis, der hat mich heute nicht so abgeholt. Ah, diese Lobpreislieder, die fand ich heute nicht so schön. Sag ich dir aber später, Easy. Anbetung ist so viel mehr, als Gott Lieder zu singen. Und ich habe uns heute Psalm 147 mitgebracht. Das ist einer der Psalmen, die am Ende stehen. Und wir wissen ja, die Psalmen, da sind viele Klagen, da ist viel Leid. Aber am Ende hin, die letzten Psalmen, die sind voller Anbetung. Und wir wollen mal direkt in den Text einsteigen. Halleluja. Ja, es ist gut, unseren Gott Loblieder zu singen. Ihn zu loben macht froh und ist wunderschön. Der Herr baut Jerusalem wieder auf und führt die Verschleppten Israels zurück. Er heilt gebrochene Herzen und verbindet Wunden. Er zählt die Sterne und nennt jeden Einzelnen beim Namen. Unser Herr ist groß und seine Macht ist gewaltig. Seine Erkenntnis übersteigt alles, was wir begreifen können. Der Herr hilft den Demütigen, die Gottlosen aber wirft er zu Boden. Singt dem Herrn Danklieder, lobt unseren Gott mit Haferklang. Er bedeckt den Himmel mit Wolken und spendet der Erde Regen. Er lässt auf Bergen grünes Gras sprießen. Er ernährt die wilden Tiere und die jungen Raben, die nach Nahrung schreien. Die Kraft eines Pferdes beeindruckt ihn nicht. Wie armselig ist für ihn erst die Kraft eines Menschen. Doch der Herr hat Freude an denen, die ihn ehren und ihre Hoffnung auf seine Gnade setzen. Lobe den Herrn Jerusalem, lobe deinen Gott Zion. Denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht und die Kinder in deiner Mitte gesegnet. Er hat dein Volk Frieden geschenkt und dich mit bestem Weizen gesättigt. Er erlässt seine Befehle über die ganze Erde. Schnell verbreitet sich sein Wort. Er schickt Schnee wie weiße Wolle und streut auf den Boden reif wie Asche aus. Er schleudert Hagel wie Steine. Wer kann in dieser Kälte überleben? Doch auf sein Wort hin schmilzt alles wieder. Er schickt seine Winde und das Eis taut. Er hat Jakob sein Wort offenbart und Israel seine Gebote und Gesetze verkündet. Keinem anderen Volk hat er sie gegeben und sie kennen seine Gesetze nicht. Halleluja. Haben wir heute schon mal unser Kapitel Bibel gelesen? Das ist auch richtig gut. Und ich möchte direkt mit dem ersten Punkt starten. Was sind wir berufen zu tun? Der Aufruf, der diesen Psalm einleitet und endet, ist Halleluja. Wer mit meiner Mama aufgewachsen ist, der hat dieses Wort ziemlich häufig gehört. Meine Mama sagt immer Halleluja. Und das bedeutet, preis den Herrn. Es ist ein hebräisches Wort und es ruft uns auf oder es gibt uns noch mehr den Befehl, Gott zu preisen. Also Halleluja ist ein unglaublich starkes Wort in seiner Bedeutung und es besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist Halal. Und das bedeutet so viel wie sich zu rühmen, sich mit etwas zu brüsten, auf etwas stolz zu sein. Und an vielen Stellen in den Psalmen finden wir das auch immer wieder, wo David sagt, meine Seele rühmt sich. Und dieses Wort Halal ist tief in unserem Wesen verwurzelt. Ich würde sogar sagen, dass wir darauf angelegt sind, uns etwas zu rühmen. Und vielleicht sagst du so, nee, ich bin nicht so der Prahler. Aber dann wirst du dich alleine deswegen rühmen, weil du dich nicht rühmst. Ganz genau. Der Psalm macht uns also deutlich, dass unsere Seele darauf ausgelegt ist und sich danach sehnt, dass uns etwas Wert und Bedeutung gibt. Wir müssen unseren Wert und Bedeutung in etwas begründen und deswegen wollen wir uns damit verbinden. Vielleicht ist es bei dir dein Aussehen, dass du stolz darauf bist, dass du hübsch bist, dass du gut aussiehst, oder es ist dein Wohlstand, dass es dir gut geht, dass du viel hast. Vielleicht ist es deine Karriere. Oder dass du unabhängig und frei bist. Vielleicht sind es deine Kinder. Oder einfach auch, dass du ein guter Mensch bist. Ich bin zum Beispiel jemand, der eigentlich sagen würde, ich brüste mich nicht oder ich bin nicht so stolz darauf, sozusagen so, hey, was ich mit meinem Job mache. Aber letztens hat mich eine Person gefragt, da ging es um Fahrräder. Und sie sagte so zu mir, hey Daniel, du hast doch mal Zweiradmechaniker gelernt. Und ich so, wow. Ich habe doch nicht Zweiradmechaniker gelernt, ich bin Kaufmann. Ich habe Industriekaufmann gelernt und wollte eigentlich BWL studieren. Ja, und dann hat Gott mich halt natürlich so in den Dienst gerufen. Und auf einmal merke ich so, okay, was ging denn da ab? Sie hat mich doch einfach nur gefragt, ob ich Zweiradmechaniker bin, aber ich musste mich brüsten, dass ich irgendwie was Besseres war. Oder ich habe mich auch immer mal wieder bei diesen Momenten erwischt, wenn man über Gemeinde spricht und so, und man sagt so, ja, wenn ich in der Wirtschaft gelandet wäre, ja, dann hätte ich auf jeden Fall viel mehr Kohle verdient. Aber ich habe das für Gott getan. So den ganz Demütigen raushängen zu lassen. Also wir brüsten uns mit etwas. Und jede Seele tut das. Das ist in uns so angelegt. Du kannst es sozusagen nicht tun. Aber der Befehl dieses Psalms lautet, dass deine Seele sich mit Gott rühmt. Und nicht einfach nur mit Gott, sondern wenn man im Urtext schaut, steht dort Jahwe, dass du dich mit Jahwe rühmst. Jahwe ist der persönliche Name Gottes, den er Mose am brennenden Busch übermittelte, als er ihn fragte, hey, was soll ich denn sagen, wer schickt mich denn eigentlich? Und Gott sagte zu ihm, sag ihm, mein Name ist Jahwe. Und Jahwe ist der Name, den Gott Menschen gibt, die ihn so ansprechen dürfen, die seine rettende Liebe kennen. Bei dem Volk war es die Verschonung der Erstgeborenen und die Befreiung aus Ägypten. Und bei uns ist es Jesus' rettende Liebe am Kreuz. Also dieser Aufruf zur Anbetung ist nichts weniger als der Befehl für dich und für mich, zu erkennen und in der Anbetung immer wieder bewusst zu werden, was sich unsere Seele eigentlich rühmt. Es ist so eine Art Check-up, zu schauen, hey, woran hängt sich eigentlich meine Seele? Woran hängt sich eigentlich meine Seele fest? Woran rühme ich mich? Was gibt mir irgendwie Halt? Und davon loszulassen und sich an Gott zu hängen. All sein Vertrauen, all seine Hoffnung auf diesen Fakt zu wurzeln. In diesen Fakt zu wurzeln, dass dieser Gott, Jahwe, der das ganze Universum gemacht hat, wir haben in den Psalmen gelesen, der jeden Stern beim Namen kennt, dass dieser Gott dich kennt und dass er dich liebt. Das ist dein Ruhm, das ist, worauf wir stolz sind, wenn wir anbeten. Jeremia 9 bringt das auch ganz gut auf den Punkt. So spricht der Herr, der Weise soll nicht auf seine Weisheit stolz sein, der Mächtige nicht auf seine Macht und der Reiche nicht auf das, was er besitzt. Wer sich rühmen will, soll sich nur wegen der einzigen Sache rühmen, dass er mich kennt und begreift, dass ich der Herr bin. Sich in seinem Leben immer wieder das bewusst zu machen, das zu erkennen, das in ein Bekenntnis auszudrücken, das ist Anbetung und das bedeutet Halleluja. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, egal was die Welt über dich sagt, egal was Leute über dich sagen, was du selbst über dich sagst, was gerade gut läuft, was gerade schlecht läuft, du hast Grund zu rühmen, dich zu rühmen, weil Gott, Jahwe, mit dir ist. Lass uns zum zweiten Punkt drüber gehen. Warum sind wir aufgerufen zu anbeten? Und das finden wir auch direkt in den ersten Vers, im zweiten Teil. Dort steht geschrieben, preist den Herrn, aber wieso? Hey, weil es gut ist, weil es angenehm ist, weil es wunderschön ist. Ist das nicht großartig, etwas zu tun, was angenehm und wunderschön ist? Du sollst Gott verehren, ihn anbeten, weil das zusammenpasst, weil das einen Synergieeffekt hat. Und was meine ich damit? Anbetung passt zu Gott und Anbetung passt zu dir. Und ich möchte dir das erklären. Was heißt es, dass es zu Gott passt? Und ich habe die Übersetzung genommen, neues Leben. Und ich finde, sie bringt dieses Wort so schön zum Ausdruck und übersetzt es mit wunderschön. Und dieses Wort wird gebraucht, um etwas Fabelhaftes, Einzigartiges, Wunderbares zu beschreiben. Wenn wir also anbeten, dann drücken wir nicht aus, oh yes Gott, du bist mir so nützlich, sondern wir drücken aus, dass wir von ihm begeistert sind, dass er unglaublich, unbeschreiblich ist, einfach wunderschön. Und dieser Psalm möchte uns etwas zum Ausdruck bringen und das ist ein bisschen hart, aber der Psalm sagt, solange wir Gott nicht wunderschön finden, wir ihn nicht verehren, anbeten wir nicht. Psalm 27, Vers 4 bringt das zum Ausdruck. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ich suchen soll, dass ich im Hause des Herrn wohnen möge, mein Leben lang, um die Schönheit des Herrn zu sehen und in seinem Tempel nachzudenken. Worum geht's hier? Wenn du glaubst, dass es Gott gibt, dann solltest du dich auch mit Gott auseinandersetzen. Wenn du seinen Segen möchtest, wenn du möchtest, dass er deine Gebete erhört, dass du in den Himmel kommst, dann musst du dich mit Gott auseinandersetzen. Und was tust du? Wir gehorchen ihm, wir gehen in die Kirche, wir versuchen ihm zu vertrauen. Und das sind so Dinge, die wir tun. Und warum tun wir sie? Weil wir davon überzeugt sind, dass wenn wir sie tun, all das zu uns kommen wird, was uns glücklich macht. Das ist so die Idee, die wir oft haben. Aber Gott nützlich zu finden, bedeutet, dass er ein Mittel zum Zweck ist. Er ein Mittel ist, das du vielleicht groß machst, aber damit du das bekommst, was dich glücklich macht. Aber das ist nicht Anbetung. Gott schön zu finden, ist die Erkenntnis der Tatsache, dass er das Einzige ist, was dich glücklich macht. Das ist Anbetung, das ist Gott wunderschön zu finden. Dass er das Einzige ist, was dich mit Freude und mit Hoffnung füllt. Egal, ob all das andere, was du auch dich ersehnst, passiert oder nicht. Aber Gott nützlich zu finden, das passt nicht zu Gott. Es ist nicht das, was er ist oder was ihn ausmacht. Gott ist nicht nur jemand, der allmächtig ist und uns Dinge ermöglicht. Nein, Gott ist einfach wunderschön. Wer hat es dieses Jahr in Urlaub geschafft? Darf ich mir Hände sehen? Und wer hatte so einen richtig schönen Ort gehabt? Okay, ein paar, ja, doch auch, okay. Ich finde es schon interessant. Wir geben eine Menge Geld aus, um wunderschöne Orte zu betrachten. Meere, Berge, Landschaften, um dort zu stehen, es zu sehen und zu staunen. Und die Frage ist doch, wie wir uns stellen müssen, was haben wir davon? Was können wir davon mitnehmen? Wir können das Meer nicht mit zu uns nach Hause nehmen oder irgendwie einen Berg zu uns, maximal ein Foto, aber wir bekommen nichts. Das Einzige, was wir bekommen, ist, diesen Ort, dieses Bild zu sehen. Und trotzdem erfüllt es unsere Herzen. Und deswegen ist eine Schönheitserfahrung, Schönheit ist eine Wahrnehmungserfahrung, die uns befriedigt. Lass mich dir noch ein weiteres Beispiel geben. Du hast zwei Beziehungen. Eine Beziehung ist eine Geschäftsbeziehung. Und du magst diese Person eigentlich gar nicht, aber sie ist profitabel. Und deswegen arbeitet ihr zusammen. Und die zweite Beziehung, die lebt aus der gegenseitigen Zuneigung und Liebe. Ich möchte dich fragen, wie wirst du die Zeit mit dem Geschäftspartner verbringen? Du wirst dich mit dieser Person hinsetzen, du wirst das Ziel festlegen, du wirst das Ziel abarbeiten und dann wirst du sagen, tschüss. Du wirst aber nicht viel mit dieser Person plaudern, du wirst nicht irgendwie einen großen Smalltalk halten oder über Dinge sprechen, die dich bewegen oder dein Leben betreffen, sondern du möchtest es abarbeiten, weil diese Person nur ein Mittel zum Zweck ist. Aber wie sieht es in dieser Beziehung aus, die aus Liebe und Zuneigung besteht? Sie wird ganz anders ausschauen. Du wirst nicht dich fragen, ich treffe mich jetzt heute mit dieser Person, was soll am Ende dabei rauskommen? Oder du wirst dich fragen, wenn sie dich anruft und sagt, hey, hast du Zeit? Was will die Person eigentlich von mir? Nein, du freust dich einfach, diese Person zu sehen und du möchtest sie treffen, einfach weil diese Person ein Genuss für dein Leben ist. Also die Beziehung ist der Zweck in sich selbst. Diese Person ist der Grund. Und so, auf diesen beiden Weisen, sehen oft auch unsere Gebetsleben oft aus, unsere Anbetungshaltungen. Das eine ist eine Gebetsform, die wir auch mit Petition betiteln können. Wir haben eine Bittschrift und wir geben sie an die Behörde, dass sie sie erledigt. Und die andere ist eine Gebetsform, die man auch als Anbetung bezeichnen kann. Und woran erkennen wir, dass wir mit Gott eine Geschäftsbeziehung haben? Wenn wir beten, dann bitten wir ganz viel. Wir bitten ganz viel und ab und an, wenn uns mal was schiefgelaufen ist, dann tun wir natürlich auch Buße, damit das Beziehungsverhältnis nicht angeknackst ist, alles in Ordnung ist, damit Gott auch unsere Gebete erhört. Und das ist so leicht, dass wir in diesen Modus verfallen, dass Gott unser Geschäftspartner ist. Aber das passt nicht zu Gott. Um seinetwillen möchte er gesucht werden. Um seinetwillen möchte er gepriesen werden. Nicht, damit wir unseren Soll erfüllen, heute Morgen schön viel Lobpreis gemacht haben, damit Gott uns wohlgewollen ist. Sondern er ist uns wohlgefällig und das macht ihn so besonders. Was heißt es, dass Anbetung zu uns passt? Wir sind nicht nur aufgerufen, Gott zu anbeten, sondern Anbetung ist das Einzige, was wir geben können, um nur ansatzweise zum Ausdruck zu bringen, was er wert ist. Also Anbetung ist nicht nur richtig und angemessen, sondern es ist etwas, was wir haben und was wir brauchen. Augustinus bringt das in seinem Bekenntnis zum Ausdruck, und er sagt, du hast uns für dich gebildet und unsere Herzen sind unruhig, bis sie die Ruhe in dir finden. Du und ich, wir sind dafür geschaffen, sein Angesicht zu sehen und Gott zu preisen. Und wenn wir das nicht tun, dann fehlt uns etwas, dann stimmt etwas nicht in unserem Leben. Und warum ist das so? Warum stimmt dann etwas nicht bei uns? Und das ist das Erstaunliche bei Gott. Wir sollen Gott nicht suchen, weil er uns nützlich ist, sondern weil er wunderschön ist. Aber es gibt nichts Nützlicheres, als Gott wunderschön zu finden. Ist verrückt, oder? Wir sollen Gott nicht suchen, weil er uns nützlich ist, aber ihn wunderschön zu finden, ihn zu anbeten, ist so nützlich für unser Leben. Also sobald wir uns entscheiden, ihn nicht zu suchen, weil er nützlich ist, sondern um seiner selbst willen, leben wir genau das, wofür wir geschaffen sind. Und dann gibt es auch nichts in deinem Leben, was dir mehr geben kann und dich mehr verändern wird. Nichts, was mehr uns aus unserem egozentrischen Leben ziehen kann, als unseren Blick von uns und von den Dingen abzuwenden und Gott zu schauen. Das ist eine Schönheitserfahrung, die dein und mein Leben verändern wird. Lass mich nochmal auf den Urlaub zurückkommen. Ich habe ja gesagt, hey, wir sind teilweise bereit, Unmengen an Geld zu investieren, nur um einen wunderschönen Anblick zu erhaschen, der unser Herz berührt, der uns freisetzt von all diesem Alltagsstress, von all diesen Sorgen. Sie sind einfach weg und wir haben das Gefühl, dass diese Erfahrung uns freisetzt. Und obwohl sie nichts an der Situation ändert. Wir haben weiterhin diese Probleme zu Hause und doch reicht dieser Anblick, uns von dem freizusetzen, was uns so sehr beschäftigt. Und jetzt stell dir vor, wenn dieser Ort, dieser Blick, den du in deinem Urlaub hast, schon das bei dir auslösen kann, was kann Gott bei dir auslösen? Denn all die Schönheit, die wir auf dieser Erde sehen, ist nur eine abgeleitete Schönheit. In Psalm 19 lesen wir, wie die Schönheit der Sonne, die Schönheit des Himmels und der Meere, warum sind sie schön? Weil sie von Gottes Schönheit erzählen. Alles andere, was wir auf dieser Erde sehen, ist nur ein Schatten und ein Echo von Gott. Er ist die Quelle. Hey, was kann es auslösen in unserem Leben, wenn wir als Gemeinde Gottes Schönheit sehen? Wenn wir uns auf ihn ausrichten und unser Herz von seiner Schönheit berühren lassen. Das ist Anbetung. Und das ist das, was wir in unserem Leben immer wieder brauchen, seine Schönheit zu sehen und uns davon berühren zu lassen. Ich möchte noch zum Schluss einen kurzen Punkt mit euch teilen. Wie können wir nun Gott anbeten? Dieser Punkt ist so wichtig, weil wir immer dazu neigen, habe ich gerade eben gesagt, Gott immer wieder zu unserem Geschäftspartner zu machen, anstatt ihn zu dem zu machen, der er wirklich bei uns sein möchte, nämlich unser Liebhaber. Und das ist dieses Herzstück aus Psalm 147 und wir lesen ihn in den Versen 10 und 11. Die Kraft eines Pferdes beeindruckt ihn nicht. Wie armselig ist für ihn erst die Kraft eines Menschen. Doch der Herr hat Freude an denen, die ihn ehren und ihre Hoffnung auf seine Gnade setzen. Der springende Punkt ist, warum wir manchmal Gott nicht erreichen, warum er nicht diese Person ist, die er für uns sein möchte, ist, dass Gott nicht auf menschliche Kraft reagiert. Gott hat keine Freude daran, wenn wir mit unseren Muckis spielen oder versuchen, besonders fromme Menschen zu sein. Er freut sich an denen, die demütig sind. Er freut sich an denen, die ihn fürchten. Und das bedeutet so viel wie vollkommen auf ihn angewiesen zu sein und auf seine unfehlbare Liebe hoffen. Und das hebräische Wort, das hier für Gnade übersetzt wird, bedeutet, steht für die Bundesliebe. Und die Bundesliebe Gottes ist die unfehlbare, standhafte Liebe, die immer da sein wird und die niemals aufhören wird. Und diese Bundesliebe ist auf dich gelegt und sie wird immer für dich da sein. Und warum bin ich mir so sicher, dass sie in deinem Leben nicht scheitern wird? Weil sie nicht auf deine Kraft basiert. Nicht auf deine Leistung, nicht auf das, was du umsetzt oder auf deine Moral. Es ist doch verrückt. Wir können Gott nicht mit schönen Stimmen beeindrucken. Wir können Menschen beeindrucken. Wir können Menschen mit großen Reden beeindrucken, aber nicht Gott. Ich bin auch dankbar für, weil wenn er meine Stimme mal live hören würde, dann würde er nicht mehr so lange zuhören. Aber all seine Hoffnung auf seine unfehlbare Liebe zu setzen, das ist nicht leicht. Und warum ist das nicht leicht? Weil wenn wir ohne unsere Muckis, ohne unsere Leistung vor Gott stehen und uns nur auf seine unfehlbare Liebe ausrichten, hey, dann stehen wir mit leeren Händen da. Und mit leeren Händen dazustehen, ist kein schönes Gefühl. Aber genau das ist es, was Anbetung ist. Und genau das ist es, was diese Liebesbeziehung schafft. Wir anbeten nicht, weil wir die letzten guten Menschen auf Erden sind, sondern wir anbeten, weil alles, was unsere Beziehung zu Gott ausmacht, all das, worin unsere Beziehung zu Gott gegründet ist, alleine auf ihn gegründet ist, allein auf seine Liebe und auf seine Gnade beruht. Aber das zu erleben in einer Anbetung, das ist eine Schönheitserfahrung, die unser Leben vollkommen verändern wird. Sich dieser Liebe hinzugeben und sich darauf auszurichten. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir sind aufgerufen, Gott zu rühmen. Wir sind aufgerufen, uns mit ihm zu brüsten. Anbetung passt zu Gott und sie bedeutet nicht, dass wir Gott nützlich finden, sondern dass wir ihn wunderschön finden. Das passt zu Gott. Und Anbetung passt zu uns. Warum passt Anbetung zu uns? Weil es das ist, was uns aus dem herauszieht, womit wir oft so beschäftigt sind, so oft so selbstbezogen sind. Wir wurden gebaut, um Gott zu loben. Und wir brauchen diesen Anblick. Wir brauchen diesen Anblick in unserem Leben, der uns aus dem herauszieht, was uns so oft gefangen nimmt. Aber die Schönheit Gottes zu sehen, ihn wunderschön zu finden, ihn darin zu anbeten, das ist das, was unser Leben weiterbringt. Und dazu lädt uns Gott neu ein, mit diesem neuen Bewusstsein, ihn zu suchen, mit diesem neuen Bewusstsein, Gottesdienst zu feiern. Nicht, dass wir mit viel kommen und jetzt noch lauter singen, noch mehr probieren, schöner zu singen, sondern in dem Bewusstsein, du bist Gott, du bist wunderschön und du bist in meinem Leben. Das ist die Schönheitserfahrung, die unser Leben verändert. Und ich lade dich ein, wenn wir jetzt auch diesen Song gleich singen, eine ganz neue Entscheidung für Gott zu treffen. Zu sagen, hey, vielleicht stehe ich in dieser Geschäftsbeziehung, aber Gott wartet immer mit offenen Armen auf uns und sagt so, hey, ich möchte der sein, der dein Leben liebt. Ich möchte der sein, der dein Leben trägt. Triff eine neue Entscheidung für Jesus. Amen.